Herzlich willkommen in der Stadtreederei, heute zur 46. Folge, in der es um die Neuerung des Baugesetzbuches geht. Der Titel ist Bau-GB-Novelle, ein Downgrade für die Öffentlichkeitsbeteiligung. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Fee Tissen, zusammen mit meiner Kollegin.
Christine Grüger, herzlich willkommen. Ja, wie unsere treuen Zuhörenden wissen, beschäftigen wir uns ja schon fast jetzt seit 2 Jahren immer wieder mit den Neuerungen des Baugesetzbuches, und wir haben das ganz oft im Kaffeegespräch gemacht, damit wir den Expertinnen Informationen, Hintergründe und auch Erklärungen abbringen konnten. Heute haben wir in den Podcast eingeladen zwei Menschen, um mit ihnen darüber zu reden, was denn eigentlich jetzt mit der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dieser neuen Novelle werden wird. Also verliert sie an Bedeutung? Was wird da eigentlich vereinfacht? Welche Auswirkungen hat das? Und Fee, du bist ja ganz besonders in diesem Thema involviert, deine Seminare etc. Was ist so das Hauptanliegen von dir, wenn wir jetzt gleich über Öffentlichkeitsbeteiligung reden?
In dem Baugesetzbuch gibt es einen Paragraphen, den Paragraphen 3, der regelt, wie in einer Bauleitplanung die Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist. Also das Baugesetzbuch für diejenigen, die jetzt vielleicht auch nicht vom Fach sind, das gibt eben den Kommunen eine Anleitung, wenn sie für ein Grundstück Baurecht schaffen, also wenn irgendwo gebaut werden soll, gibt es meistens ja einen Projektentwickler oder Private, die dort bauen möchten. Da muss geregelt werden in einem Bebauungsplan, welche Art der Nutzung erlaubt wird, wie hoch, wie dicht da gebaut werden soll und so weiter. Und das regelt der Bebauungsplan. Und für die Erstellung eines Bebauungsplans ist eben auch die Öffentlichkeit zu beteiligen. Wir reden jetzt gleich mit den beiden Fachleuten immer wieder eben auch über bestimmte Paragraphen. Einer, der eben sehr häufig fällt, ist dieser sogenannte Paragraph 3 zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Es gibt auch heute schon den Paragraphen 13a, der unter anderem regelt, dass man auch beschleunigte Verfahren durchführen kann. Da kann man auch auf diese Öffentlichkeitsbeteiligung verzichten. Das kann bei Routinefällen zum Beispiel der Fall sein oder wenn es Fälle gibt, wo wenig, ja, Betroffenheit in der Bevölkerung da ist und mit wenig Resonanz zu rechnen ist. In diesem Paragraphen 3 ist es heute so, dass dort geregelt steht, dass die Öffentlichkeit frühzeitig, das heißt zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht schon erste Ansätze eines Entwurfes hat, aber das noch nicht in Stein gemeißelt ist. Also zu einem Zeitpunkt, wo auch Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, ihre Interessen und Belange noch einzubringen, wo es auch Gestaltungsspielräume gibt, dass sich auch in dem Entwurf noch etwas bewegen und verändern kann, dass man sie so frühzeitig eben einbezieht. Sie informiert über die entsprechende Planung, vielleicht auch unterschiedliche Lösungen aufzeigt und sie entsprechend dazu unterrichtet und ihr eben auch die Gelegenheit gibt, also der Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Kindern und Jugendlichen als Teil der Öffentlichkeit, sich zu dem jeweiligen Vorhaben zu äußern. Und dann gibt es einen zweiten Teil in diesem Paragraphen 3, der sagt, dass eben diese Pläne und diese Entwürfe zu den Planungen auch im Internet zu veröffentlichen sind und auch da digital darauf hingewiesen wird, dass man eben Stellung beziehen kann. Dieser Paragraph 3.1, der ist eigentlich sehr frei. Also der gibt auch Kommunen heute schon die Möglichkeit, über jenste Methoden die Öffentlichkeit einzubeziehen. Also man kann Stadtspaziergänge machen zu dem Areal, man kann eine klassische Bürgerversammlung durchführen, man kann eine zusätzliche Veranstaltung mit Kindern oder Jugendlichen machen. Also das ist nicht formalisiert, man ist sehr flexibel, das ist kein starres Verfahren, aber wichtig ist eben diese gute Information, der Einbezug und die Frühzeitigkeit. Und das andere, die wirklichen Stellungnahmen, die passieren erst dann, wenn der Planentwurf ausgereift ist. Und jetzt ist es so, dass über den Bauturbo, wo wir ja auch schon Folgen gebracht haben, die Idee ist, es soll mehr Wohnraum in Deutschland geschaffen werden, die Verfahren sollen beschleunigt werden, die Bürokratie soll reduziert werden und so weiter. Und das führt dazu, dass man sich jetzt eben auch ganz konkret überlegt, auch in diesem Bauleitplanungsverfahren, wie kann man das denn entschlacken? Wo sind eigentlich die Haken, wo verzögert wird? Wo geraten solche Prozesse auch ins Stocken? Wie kann das eigentlich schneller gehen? Und dazu ist ein Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Städtebau- und Raumordnungsgesetzes im Moment unterwegs. das im Januar 27 in Kraft treten soll. Das hat für einigermaßen Furore gesorgt und es gab an die 100 Stellungnahmen von Institutionen und Verbänden auch nochmal eben Kritikpunkten dazu und es befindet sich noch in Bewegung, also es ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber wir wollen auch jetzt da schon frühzeitig hingucken, ob die Öffentlichkeitsbeteiligung wirklich noch ausreichend Berücksichtigung findet, weil wir eben Bedenken haben, dass das auch zu häufig dann unter den Tisch fallen kann, wenn eben solche Verfahren dann jetzt auch beschleunigt werden.
Und dann hören wir jetzt mal rein, was die beiden Experten dazu meinen, welche Auswirkungen es hat und vor allen Dingen, ob es vielleicht auch was Positives an dieser Novelle gibt.
Genau, und dazu haben wir eingeladen Christian Plön als Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Heidelberg und Herrn Dr. Henning Jäger, der stellvertretender Geschäftsbereichsleiter Städtebau und Bauleitplanung bei der Stadt Dortmund ist. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Christian Plön, du warst schon mal bei uns in der Stadtreederei. Wir haben ein Kaffeegespräch aufgenommen zum Bauturbo Anfang des Jahres 2026. Kannst du dich für die Zuhörenden, die dich noch nicht kennen, noch einmal kurz vorstellen, bitte?
Ja klar, mache ich das gerne. Also mein Name ist Christian Plön, ich leite das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Heidelberg und wir haben in Sachen Bauturbo jetzt gerade gestern auch eine Beschlussfassung in unseren Gremienlauf gebracht und schon mal diskutiert, wie wir sozusagen diese Ausprobierphase mit dem Bauturbo jetzt angehen wollen, nach einer sehr, sehr konstruktiven Diskussion mit unseren politischen Entscheidungsträgern. Und ich hatte auch im letzten Jahr gemeinsam mit ein paar Kollegen an einem Positionspapier mitgearbeitet, wo es darum ging, wie kann man denn Bebauungsplanverfahren auf Basis des damals geltenden Rechts effizient, schlank und schnell voranbringen, ohne dass es eine Gesetzesänderung bedarf. Ja, also insofern habe ich mich mit dem Thema, wie beschleunigt man solche Verfahren und mit dem Bauturbo selbst auch schon sehr intensiv beschäftigt.
Ja, und wer sind Sie, Herr Dr. Jäger?
Ja, herzlich willkommen auch an meiner Seite. Henning Jäger, ich bin von Hause aus Jurist. Ich leite hier die Verfahrensabteilung im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt. Das heißt, wir führen die ganzen Beteiligungen durch, die informellen, die förmlichen und ähnlichen und gerade eben auch die 3-1er-Beteiligung. Ich war sehr eng über den Städtetag eingebunden, schon bei dieser Baugesetzbuchnovelle und auch bei der Bauturbo-Novelle. Wir haben das Bundesbauministerium da beraten in Expertengesprächen und wir konnten Schlimmstes doch verhindern im Hinblick auf die frühzeitige Beteiligung, weil wir da in Dortmund auch sehr großen Wert darauf legen und dass wir insbesondere noch ein Wahlrecht bekommen haben, dass wir sie weiterhin durchführen können oder auch nicht.
Bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, eine kurze Fazitfrage an Sie. Wenn Sie das jetzt so mitbeobachtet haben und gesagt haben, Sie haben auch einiges schon noch verhindert, Herr Jäger, bei der jetzigen Novelle, welchen Punkt finden Sie da besonders hilfreich und sagen, das ist jetzt wirklich ein Erfolg, der ist erfolgsentsprechend und bei welchem Punkt kriegen Sie noch Magenschmerzen? Wir können erstmal den positiven Punkt nehmen. Was ist gut an dem, wie es läuft oder was jetzt auf dem Tisch liegt? Also wenn die Zuhörenden jetzt die Gesichter sehen könnten, da liegen die Stirn in Runzeln. Große Denkphase gerade.
Ja, wenn ich mal anfangen kann, vielleicht ist es gar nicht verkehrt, eben noch diese mehr Möglichkeit zu haben, noch in den Festsetzungen, multifunktionale Nutzung, ne, dass man die Möglichkeit hat, dass man die Möglichkeit hat, eben auch noch mehr über die Lärmschutzbelange zu steuern, sind sicherlich Sachen, die schön sind. Vom Verfahren her sind wir persönlich nicht ganz so glücklich mit dem, was passiert ist. Dort stört uns insbesondere, dass wir zukünftig nach dem Entwurf 4a Absatz 2 parallel die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Beteiligung der Behörden durchführen müssen. Da stand vor ein Wahlrecht, das hätten wir uns in Dortmund gewünscht, weil wir sehr häufig erst die Behördenbeteiligung machen, bevor wir in die Öffentlichkeit gehen mit einem fertigen Planentwurf. Und was uns auch sehr stört, ist natürlich dieses Zeitfenster, was auf einmal da in dem 4b hinten drin steht, dass man innerhalb von 2 Jahren vom Aufstellungsbeschluss bis zum Satzungsbeschluss durchmarschieren soll. Das ist ja, wenn man sich das bundesweit anguckt, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, sowas hinzubekommen, zumindest bei komplexeren Verfahren. Da muss ja nur irgendein Nachbar schimpfen oder ein Vogel zum falschen Zeitpunkt piepen. Dann ist man dann der ASB2 und hat schon ein Jahr Zeitverzug, weil man über die gesamten Vegetationsperioden sich diesen Vogel angucken muss. Also, das hätten wir uns nicht gewünscht, auf keinen Fall. Wir glauben auch nicht, dass das viel Sinn und Zweck hat, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, weil man möchte ja auch dann keinem wehtun, weder dem Vorhabenträger, der vielleicht zu spät Gutachten geliefert hat, oder aber den Umweltbehörden oder anderen, die vielleicht sehr negative Stellungnahmen abgegeben haben und eigentlich mehr verlangen, als vielleicht möglich oder nötig gewesen wäre. Um nicht insgesamt das Projekt zu gefährden, wird es vermutlich dann in Leerformeln sich einfach erschöpfen. Diese Erklärung, warum es zu einer zeitlichen Verzögerung vom Planverfahren kommt.
Können Sie noch mal für die Zuhörenden, die nicht so im Verwaltungsjargon bewandert sind, sagen, was ist ASP2?
Die Artenschutzprüfung. Ich gucke mir bei der Artenschutzprüfung 1 nur mal die Unterlagen an, die ich quasi im Internet habe oder die mir die Naturschutzverbände schon vorgespielt haben. Guck da, ob es da irgendwelche Anhaltspunkte gibt. Und wenn es keine Anhaltspunkte gibt, dann kann man eigentlich im Planverfahren auch weiter marschieren. Man hat diesen Belang eigentlich dann hinreichend geprüft. Nur wenn es dann eben dazu kommt, dass man tatsächlich Hinweise findet, dass eine streng geschützte Art, die durch die Planung tangiert, dann muss man eben die sogenannte Artenschutzprüfung 2. Das heißt, ein Biologe guckt sich dann tatsächlich über das ganze Jahr, über alle Vegetationsperioden genau an, ob der Vogel oder welches Tier auch immer dort existiert oder nicht und macht danach Vorschläge, wie man damit umgeht.
Ich habe auch noch eine Nachfrage. Wenn Sie auf dieses Zeitfenster 2 Jahre gucken, da gibt es doch keine Sanktionen, wenn man die überschreitet.
Nein, das ist so, das ist auch richtig. Nur die Sanktion ist ja halt, ich muss jetzt überall reinschreiben, warum ich dieses Zeitfenster überschreite. Was natürlich nochmal zusätzlichen Aufwand bedeutet einfach. Und wie gesagt, man möchte ja dann eigentlich auch keinen verprellen, auch gerade den nicht, der vielleicht für die Zeitverzögerung verantwortlich ist.
Christian, jetzt hast du eine lange Denkpause gehabt. Was sind deine Punkte, die Bauchschmerzen machen oder wo du sagst, ach, es gibt auch noch was Gutes an diesem Baugesetzbuch-Novelle?
Also ich würde es tatsächlich mal allgemein halten. Die Bauchschmerzen sind definitiv da, dass wir keine wesentliche Veränderung unserer rechtlichen Grundlagen haben in Richtung eines Umbaugesetzes. Das ist ja auch schon rauf und runter diskutiert worden, dass wir eigentlich jetzt in einem Zeitalter sind, wo das Thema Umgang mit dem Bestand eigentlich stärker in den Fokus rücken muss und dass jetzt wieder eine kleine Änderung erfolgt ist. Ich erzähle auch gleich, warum und warum das in dem Fall auch die positive Wirkung ist. Aber im Grunde genommen wartet doch das ganze Land auf den großen Wurf, das BauGB inhaltlich in Richtung eines Umbaugebiets umzuwandeln. Das Positive ist, beziehungsweise der Zeitdruck oder warum jetzt die Änderung kam, ist durch die Wiederherstellungsverordnung der Natur geschuldet, dass es da Deutschland jetzt liefern muss, beziehungsweise die Städte ja dazu verpflichtet sind, solche Dinge wie Baumüberschirmungsgrad nur zu beobachten, sondern auch spätestens ab den 30er Jahren auch positiv voranzubringen. Über diese Wiederherstellungsverordnung kann man sicherlich einen eigenen Podcast machen. Da will ich jetzt über Für und Wider und Details gar nicht reden, sondern sie ist da und die BauGB-Änderung wurde jetzt zum Anlass genommen, der Kommune auch rechtliche Instrumente an die Hand zu geben, dort nachzusteuern, insbesondere in den Bestandsgebieten für mehr Grün zu sorgen, Auflagen zu machen, dass man die, ja, Bäume oder die Grünflächen entsprechend nachstärken kann. Das ist sicherlich inhaltlich positiv, aber wie gesagt, dieses ewige Klein-Klein, was die Leute beschäftigt, was die Verwaltung beschäftigt, dass sie sich wieder auf neue Dinge einstellen müssen. Aufwand nutzen, würde ich jetzt da einfach mal stark hinterfragen wollen.
Okay, vielen Dank für diesen Einstieg.
Ja, jetzt heißt ja diese BauGB-Novelle auch BauGB Upgrade und wir, Christine und ich, sind ja viel auch in der Öffentlichkeitsbeteiligung unterwegs und wir fragen uns, ob es nicht eher ein Downgrade für die Öffentlichkeitsbeteiligung ist und würden gerne mit Ihnen beiden gerade den Paragraph 3 nochmal unter die Lupe nehmen wollen, wo es ja darum geht, wie eigentlich Beteiligung dann in einem Bebauungsplanverfahren geregelt wird. Und auch da gibt es ja Änderungen, dass das, was bisher als frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung geregelt war, entsprechend dem BauGB Paragraph 3 Absatz 1, wo man eigentlich im Stadium eines Vorentwurfs Gelegenheit zur Erörterung und zur Meinungsbildung gegeben hat, das wird ja zu einer Kann-Option. Wie schätzen Sie das so ganz grundsätzlich ein, mal zu Beginn? Ist es eigentlich eine stringente, logische Folge jetzt auch auf den Bauturbo, dass man sagt, na ja, die 3-1-Beteiligung, die hat einfach häufig Prozesse ins Stocken gebracht. Da war vielleicht ein großer Zeitverlust zu sehen. Braucht es da diese Änderung, um eben tatsächlich schneller zu werden? Oder sagen Sie, naja, ist tatsächlich vielleicht ein Vorgehen, wo wir auch ein Stück weit verlieren, mit der Öffentlichkeit dann auch frühzeitig ins Gespräch zu kommen.
Ganz allgemein kommt das darauf an, wie man es lebt. Ja? Ich kann in der Logik, wie bisher die BauGB-Änderungen erfolgt sind, schon da eine Stringenz erkennen, dass man versucht, Verfahren zu entschlacken. Aber wie auch bei der letzten Lösung ist auch hier jetzt quasi vermisst worden, so eine Sicherungsebene einzubauen. Also dass eben die guten Dinge, die man damit verbindet, auch tatsächlich nachgehalten werden und gleichzeitig aber auch verhindert wird, dass der neue Spielraum, der entsteht, nicht zum Schlechten genutzt wird. Ich sag mal, das Gute daran ist, dass wenn man Bürgerbeteiligung stiefkindlich behandelt, sei es nun, ob sie gesetzlich vorgeschrieben ist oder nicht, das ist unabhängig davon zu sehen, dann holt einen das meistens ein. Das heißt, irgendwann wird es eine Lernkurve in den Kommunen geben, dass wenn sie auf eine zielgerichtete, angemessene Bürgerbeteiligung verzichten, dass sie am Ende Nachteile und Verlängerungen von Verfahren haben. Also objektiv gesehen habe ich für die tägliche Arbeit erstmal kein Problem mit der Änderung, weil wir in Heidelberg noch die besondere Situation haben, dass wir eigene Leitlinien zur Bürgerbeteiligung haben. Das heißt, die ist zum frühzeitigen Zeitpunkt sowieso vorgeschrieben bei uns. Das heißt, wir machen die. Für uns ergibt sich dadurch tatsächlich noch eine Einsparung. Wir haben eine frühzeitige Beteiligung inhaltlich schon gemacht und müssen gegebenenfalls noch mal eine machen, weil das BauGB sie vorgibt. Und da wir keine Beteiligung sinnlos machen, nur der Form halber, müssen wir uns da auch immer gut überlegen, womit gehen wir dann beim zweiten frühzeitigen Mal rein. Also insofern können wir uns das tatsächlich sparen. Und ich sage mal so, die Kommunen, die Beteiligung sowieso nicht ernst genommen haben, aber gesetzlich gezwungen wurden, sie durchzuführen, haben, glaube ich, ja, mit ihrem Vorgehen auch keine Freunde gewonnen, ne? Also Beteiligung ist ja nicht deshalb erfolgreich, dass man sie macht, sondern dass man sie qualitätsvoll, zielgerichtet und zum richtigen Zeitpunkt macht. Und wenn ich es gesetzlich vorschreibe, dann habe ich Kommunen, die das tatsächlich nutzen und andere Kommunen, die das einfach zum Abhaken machen und dann richtet man in der Regel mehr Schaden an, als dass es nutzt. Umgekehrt muss man auch sagen, ich weiß nicht, welche Gedanken sich der Gesetzgeber gemacht hat, das jetzt die Verpflichtung rauszunehmen. Für mich wirkt das so, als ob die Verpflichtung eben nicht dazu geführt hat, dass die Kommunen den Sinn erkannt haben oder die Vorteile erkannt haben, die so eine frühzeitige Beteiligung einfach mit sich bringt.
Herr Dr. Jäger, können Sie noch mal beschreiben, was sich da jetzt eigentlich ändern würde, wenn die BauGB-Novelle so beschlossen wird? Und wie schätzen Sie diese Anpassung ein?
Also, wie gesagt, ich bin eigentlich sehr glücklich, dass wir immer noch ein Wahlrecht haben. Dann 3 Absatz 3 im Entwurf haben wir ja die Möglichkeit, weiterhin als Kommune das zu machen. Wir werden es in Dortmund bei komplexen Fällen auf jeden Fall auch weiterhin machen. Auch allein auch aus dem verfahrenstechnischen Gesichtspunkt, dass es für uns auch viel darum geht, dass wir die zweite erneute Offenlage verhindern nach 4a Absatz 3, wenn es nämlich nachträglich noch Änderungen, Ergänzungen am Bebauungsplan gibt, an den textlichen oder zeichnerischen Festsetzungen, müssen wir in die erneute Offenlage und die möchten wir uns gern sparen und dadurch beteiligen wir ihn vielfältig vorher. Es ist ja so, dass wir zum Beispiel bei der frühzeitigen Beteiligung auch erstmalig die allgemein anerkannten Naturschutzverbände eben beteiligen im Verfahren und da kriegen wir auch wertvolle Hinweise, gerade was den Umgang mit planungsrelevanten Arten eben angeht, mit Flora und Fauna und können das dann schon einarbeiten, unseren Planentwurf und können uns dann unter Umständen eben die zweite Offenlage, die erneute Offenlage ersparen, weil wir sonst eben solche Belange dann erst gemeldet bekommen zur förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung, also jetzt 3.1. Und dann ist es häufig zu spät. Dann muss man eben erneut was machen, vielleicht für den Artenschutz oder für andere Sachen, aber das ist für uns immer so das Kernbeispiel, was für uns eben ganz wichtig ist. Wir haben auch große Wünsche. Wir haben zwar in dem Sinne keine Leitlinien, aber bei uns ist es schon so, dass bei uns die Bezirksvertretung schon immer wünschen, bei komplexeren, größeren Vorhaben, die ja so ein bisschen im politischen Fokus liegen, dass dort Bürgerinformationsveranstaltungen durchgeführt werden. Wenn es eben um private Vorhaben geht, wenn es um öffentliche Vorhaben geht, versuchen wir eigentlich schon auch in der Phase Null, also lange vor dem Aufstellungsbeschluss, hier zu Beteiligungsformaten zu kommen, um eben auch viele Leute mit einzusammeln. Und wir machen eben auch gute Erfahrungen mit, weil es auch einfach ein Puffer ist, wo die Leute auch mal Dampf ablassen können, aber auch eben konstruktiv mitarbeiten können. Und deswegen werden wir bei komplexeren Verfahren sicherlich auch weiterhin die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in jedem Fall durchführen. Und das wirklich nur bei einfachen Sachen. Ich stelle mir bei einfachen Sachen sowas wie Paragraph 13, wenn ich eine Umstellung auf die Baunutzungsverordnung mache oder wenn ich für die Eigentümer oder auch für die anderen Belange was Gutes tue, dann schimpft auch keiner. Aber wenn ich natürlich mehr baue oder mehr versiegle und mehr zulasse, dann bin ich meist schon immer dabei, dass ich schon von mir aus sage, als Verwaltung, da gehe ich doch lieber in die Beteiligung rein, um eben auch abzuschöpfen, um auch vielleicht Ideen zu bekommen für das weitere, dann wirklich förmliche Planverfahren.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie eigentlich beide, man kann, wenn es jetzt nicht gerade wirklich Routinefälle sind oder wo Sie sagen, da ist keine große Resonanz aus der Öffentlichkeit zu erwarten, wo man vielleicht noch sagen könnte, man lässt es weg. Beide sagen Sie ja eher, Sie führen es trotzdem durch bei komplexeren Fällen und schieben das vielleicht aber diese frühzeitige Beteiligung dann wirklich in die Phase 0, also in ein informelles Verfahren vor dem eigentlich gesetzlich veranlassten Bauleitplanverfahren, so dass Sie schon frühzeitig da eine Möglichkeiten zur Stellungnahme, zur Erörterung der wichtigen Themen und so weiter geben. Ich hatte bis jetzt auch verstanden, dass diese frühzeitige Beteiligung ja wirklich auch vertrauensbildend ist, dass man auch Akzeptanz für Projekte an der Stelle schon fördert, dass man aber auch, wenn man mit Vorhabenträgern, Investoren, Projektentwicklern zusammenarbeitet, auch die in so einer frühen Phase der Beteiligung ja schon auf den Prüfstand stellen kann, ob sie einem vielleicht auch beim ersten Konflikt direkt wieder davonlaufen, sag ich mal. Jetzt vielleicht da noch mal, welche Vorteile gibt es noch, die Beteiligung so frühzeitig tatsächlich durchzuführen und warum erachten Sie das als so wichtig?
Also für mich ist das eine Demokratiefrage, ne? Also wenn ich den neuen Gesetzestext Vorschlag 3.1 wirklich eher ernst nehme und quasi mit einem fast fertigen Entwurf zum ersten Mal in der Öffentlichkeit aufschlage und dann noch formuliere, naja, wir wollen uns eigentlich eine zweite Schleife sparen, weil das kostet Zeit und Geld, dann kann ich es eigentlich auch sein lassen. Also dann fühlt sich in der Regel die Bürgerschaft auch verarscht, weil sie schon was vom visuellen Duktus her vollkommen fertiges sehen, plus dem Unwillen, da nochmal wirklich ranzugehen, dann baue ich schon mal eine Mauer auf, wo ich eigentlich in den Austausch treten möchte. Das heißt, auch schon aus diesem Grund ist es sinnvoll, ganz am Anfang, wenn man über Zielsetzungen redet, mit der Bürgerschaft in einen Dialog zu treten. Es geht ja bei Beteiligung nicht immer nur, dass man auf gelben Klebezettel irgendwelche Wünsche einsammelt, die man nicht erfüllen kann, sondern es geht ja auch um den Dialog, auch zu erläutern, warum machen wir was. Oder so wie ich die Phase Null gerne lebe in unseren Projekten, dass die Bürger in der Diskussion miteinander selbst darauf kommen, dass die unterschiedlichen Zielsetzungen, die sie haben, gar nicht gleichzeitig sich realisieren lassen oder sich zum Teil widersprechen. Und wenn das die Bürger in der Diskussion untereinander selber rausfinden, dann ist das viel, viel wirksamer, als wenn da ein schlauer Experte, noch schlimm ist, wenn er von der Stadtverwaltung kommt, ihnen sagt, das geht aber nicht. Das Grundverständnis, was die Bürgerschaft durch eine frühe Beteiligung vom Gesamtprojekt und vor allen Dingen von den sich gegenüberstehenden Zielsetzungen bekommt, super wichtig, um ein Grundverständnis dafür zu haben, in welchem Korridor sich das entwickeln kann. Und je früher man diesen Beteiligungsprozess startet, umso besser kann man gewährleisten, wie der Informationsfluss ist und dass die Beteiligten auch wissen, jetzt brauchen wir erstmal ein Kalenderjahr, um eine artenschutzrechtliche Prüfung, zweite Stufe durchzuführen und erst am Ende des Kalenderjahres wird rauskommen, welche Betroffenheiten da sind und welche Vorschläge zur Kompensation gemacht werden. Das heißt, da müssen Sie sich nicht wundern, dass dann über ein Kalenderjahr erstmal nichts Neues kommuniziert wird zu dem Projekt. Also auch das bietet die Möglichkeit, sozusagen die Erwartungshaltung, die aus der Bürgerschaft kommt, da entsprechend zu kanalisieren. Und ich möchte es vielleicht auch noch mal deutlich machen: Das Gesetz bezieht sich auf die formellen Anforderungen an das Bebauungsplanverfahren. Das ist was anderes als die reine Projektentwicklung. Also ich glaube, kein Gesetz der Welt wird mir verbieten, irgendwie Beteiligung durchzuführen, wenn ich es für richtig halte. Sondern es geht hier darum, was muss ich fürs Bebauungsplanverfahren leisten? Und ich kann da auch den Gesetzgeber verstehen. Es hat auch den Vorteil für die Kommunen, wenn ich so eine formalisiert erforderliche Beteiligung nicht machen muss, reduziere ich auch die Fehleranfälligkeit, was formelle Fehler angeht, sozusagen. Und dass nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern aus formellen Gründen so ein Bebauungsplanverfahren angegriffen werden kann. Das sehe ich losgelöst von der Entwicklung der inhaltlichen Qualität des Vorhabens, was durch das Bebauungsplanverfahren begleitet werden soll.
Jetzt können Sie beide ja mit einer starken Verwaltung im Hintergrund rechnen und auch so selbstbewusst sagen, nee, das wird bei uns nicht unter den Tisch fallen, wir machen das weiter. Christian, wir hatten den Blick im letzten Podcast mit dir auch schon, dass wir gesagt haben, kommt es nicht einigen Klein- und Mittelstädten dann sehr zu Pass, zumal wir zunehmend auch feststellen, dass Personalmangel gibt, dass man das ein oder andere Gespräch mit der Bürgerschaft vielleicht eher fallen lässt und bestimmte Dinge sagt, nee, das ziehen wir jetzt schneller durch. Ich habe gar keine Zahlen parat, wie viele Städte so gut aufgestellt sind wie Dortmund, Heidelberg. Wir denken ja immer gleich an die Großstädte. Es gibt auch sehr pfiffige Klein- und Mittelstädte. Aber wie insgesamt schätzt du es ein, dass man sagt, also gut, wenn Zeit gespart werden soll und wir haben kein Personal, die das kompetent machen können, dann lassen wir es halt. Ist auch ein Risiko.
Das ist ein Risiko und das ist sicherlich auch ein Aspekt, der auf Seiten der Verwaltung, auch in Abstimmung mit dem jeweiligen Vorhabenträger, wenn es einen gibt, sicherlich diskutiert werden muss. Nur die Erfahrung, die ich mit kleineren Kommunen gemacht habe, ist, der Druck der Öffentlichkeit wird schneller so groß auf die politischen Entscheidungsgremien, dass dort eine direkte Einwirkung tatsächlich erfolgt. Das heißt, auch eine kleine Kommune muss sich eigentlich gut überlegen, wo verzichte ich auf eine frühe Beteiligung, weil ich weiß, das Vorhaben wird relativ geräuschlos durchgehen. Und wenn ich weiß, das Vorhaben wird Diskussionen auslösen, dann ist es immer sinnvoll, die am Anfang schon mal zu führen, bevor man halt weit vorangearbeitet hat mit den wenigen Kapazitäten, die man hat, um dann festzustellen, wir kriegen die politischen Mehrheiten nicht, weil der Wind sich aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit gedreht hat. Das ist sicherlich keine einfache Situation, aber wie ich einfach eingangs auch gesagt habe, es nützt ja auch nicht, aktuell vorgeschriebene Beteiligung nach 3.1 einfach zu machen, weil sie gesetzlich vorgegeben ist und dass man einen Haken dran machen kann. Dann erzeuge ich ja auch nicht den Effekt, den ich haben will, hinten raus. Also insofern ist das eine Frage, die sich kleine Gemeinden sicherlich stellen müssen. Sie haben jetzt eine Möglichkeit, da sich was zu sparen, aber sie werden schon genau hinschauen, ob das am Ende tatsächlich ein Ersparnis ist oder ob dadurch nicht Projekte scheitern.
Gut, danke
Und ich
schön.
glaube, hier muss man auch mal die Sicht des Projektentwicklers vielleicht auch einnehmen. Es ist ja auch eine Chance für den Projektentwickler, vorab schon die Leute abzuholen, weil auch in unseren vorgezogenen Beteiligungen oder auch in der frühzeitigen Beteiligung ja durchaus wir den Vorhabenträger auch selber sein Projekt vorstellen lassen, ne? Dass er dann damit werben kann. Er ist da am tiefsten drin, ne? Und merkt auch, auf wie viele Widerstände er da unter Umständen in der Nachbarschaft oder Ähnlichem stößt. Deswegen sehe ich das ganz genauso, ne? Also das holt einen hintenrum vielleicht über die Politik wieder ein, wenn die die notwendigen Fürsprecher finden, dass es dann auf einmal eben im Verfahren zu Verzögerung kommt. Und wir haben eben sehr gute Erfahrungen gemacht, eine gut strukturierte Phase Null zu machen, um da schon mal abzupuffern. Und unser Ziel ist es ja auch, das förmliche Verfahren schnell durchzuführen.
Das heißt, wenn man sich die Zeit nimmt, in einer informellen Phase Null vorab das schon gut vorzubereiten, zu einem konsensualen Konzept zu kommen, das dann auch relativ rasch, sag ich mal, durch das formelle Verfahren durchrutscht, mit weniger Widerstand, dann lohnt sich sozusagen diese Investition vorab, um dann auch hinterher tatsächlich das, was ja auch diese Gesetzesnovelle mit sich bringen soll, eine Vereinfachung, eine Beschleunigung, eine Vermeidung wiederholter Beteiligung und so weiter, dass man das dann auch wirklich erzielen kann. Sie sprachen jetzt gerade die Projektentwickler an, Herr Dr. Jäger. Inwiefern wären denn solche Kosten für diese Vorabbeteiligung, so nenne ich sie jetzt mal, auch abwälzbar? Gibt es da eine Möglichkeit, eben auch für finanzschwache Kommunen die Projektentwickler da mit in die Pflicht zu nehmen?
Also wir schließen schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt eben städtebauliche Verträge ab. Wir sprechen immer von einem Vorvertrag, in dem wir ihm sagen, dass er eben dazu verpflichtet wird, die Durchführung zu organisieren, diese Beteiligung im Einvernehmen mit uns, auch die Kosten zu übernehmen. Und das unterschreibt uns eigentlich auch jeder. Da hat er gar kein Problem mit. Was ich glaube, eben noch mal kurz zurück, der Gesetzgeber hat, als er sich ursprünglich mal vorgeschlagen hat, nur noch einstufig vorzugehen, hatte er schon die zukünftige Umweltgesetzgebung so ein bisschen im Blick gehabt, diesen sogenannten Umweltomnibus, der aus der EU kommt. Und dort wird eben vorgeschlagen, dass man eben nur noch einstufige Verfahren macht bei umweltrelevanten Sachen. Es geht hier in erster Linie um Planfeststellungsverfahren natürlich. Und ich glaube, das ist eben das Problem, wenn man sowas aus der Planfeststellung eins zu eins überträgt in die Bauleitplanung, das funktioniert eben nicht, weil ich in der Planfeststellung eben nicht diese lokalpolitischen Bezüge habe und diesen Bezug unmittelbar vor Ort, diesen örtlichen Bezug. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Fehler, wenn man immer so, ohne nachzudenken, Sachen aus der Planfeststellung einfach übernimmt, weil die Lokalpolitik dann nun mal die treibende Kraft ist, was den Fortgang des Verfahrens angeht.
Eine Frage vielleicht noch. Also jetzt hatten wir vorhin gesagt, bei komplexen Projekten oder da, wo es eine Aufmerksamkeit aus der Öffentlichkeit gibt, würde man eben so entsprechend vorgehen. Bei anderen Projekten das vielleicht aber doch auch mal unter den Tisch fallen lassen. Kommunen haben ja hier jetzt eben wieder einerseits diese Wahlmöglichkeit, den eigenen Ermessensspielraum da auch zu nutzen, sind aber eben auch in der Verantwortung, da jeweils abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen. Welche Instrumente gibt es dafür? Oder haben Sie da Kriterien entwickelt? Oder gibt es irgendwelche Entscheidungshilfen? Wie wird da gearbeitet in jetzt ganz einfach innerhalb der Verwaltung?
Also wenn ich mir jetzt mal so die Beispiele angucke, wo wir zum Beispiel verzichtet haben, das wäre zum Beispiel eine Umstellung auf die neue Baunutzungsverordnung, wodurch mehr Nutzungen zulässig waren von einem reinen Wohngebiet einfach in ein allgemeines Wohngebiet. Oder dass wir zusätzliche Terrassenüberdachungen im hinteren Bereich zugelassen haben. Da haben sich natürlich alle darüber gefreut, die da wohnten. Ne? Also das war kein großes Thema. Man hatte ja diese Wahlmöglichkeit, ob man eine frühzeitige Beteiligung macht oder nicht, auch schon beim 13 Baugesetzbuch oder 13a-Fällen. Und da war es einfach bei den einfachen Fällen, wo man eigentlich, wie sagt man so schön, keinem wehtut. Ne? Da kann man das sich auf das förmliche Verfahren beschränken. Wenn es vorab aber klar ist, dass es eben eine Nachverdichtung geht, wenn es unter Umständen schon eine BI gibt oder ähnliches, oder auch schon die Bezirksvertretung gesagt hat, also bei uns eben die kleinste politische Einheit, sagt, das wollen wir uns aber genauer angucken und da brauchen wir mehr Informationen, dann gehen wir auch da rein. Also Richtschnur wäre bei uns so, was man so bisher nach 13a eben ohne eine frühzeitige Beteiligung gemacht hat. Aber das ist jetzt nicht viel.
Bei uns gibt es da auch keine, ja, Checklisten, wo man sagt, rechts oder links. Wie gesagt, wir haben ja durch den Gemeinderat beschlossenen die Vorgabe, dass wir vorgezogen beteiligen bei allem, was wir tun. Wir haben darüber hinaus auch eine Vorhabenliste im Netz stehen, also wo quasi die Bürgerschaft einsehen kann, an welchen Projekten die Stadtverwaltung gerade arbeitet. Es wird ganz transparent gemacht und dann kann natürlich eine Fraktion angesprochen werden und sagen, hier, wir haben gesehen, die Stadtverwaltung hat dann ein neues Vorhabenblatt eingestellt. Da würden wir gerne mehr erfahren und stellt doch mal bitte einen Antrag, dass wir dazu beteiligt werden, falls wir selber nicht drauf kommen. Also insofern haben wir da schon Mechanismen, die das vorsehen. Wenn ich jetzt rein auf das formalisierte Verfahren schaue, würde ich tatsächlich genau dann von dieser Kann-Option Gebrauch machen, wenn ich tatsächlich bei der Umsetzung des Geplanten in einen Bebauungsplanentwurf im Vorhinein noch Informationen brauche. Also aus der Bürgerschaft, dann würde ich das tatsächlich machen. Ansonsten machen wir es inhaltlich sowieso. Beispielsweise, also wenn ich einen städtebaulichen Wettbewerb über ein Grundstück laufen lasse, dann muss ich mir ja die Rahmenbedingungen vorher schon festzurren, damit die Wettbewerbsteilnehmer wissen, in welchem Rahmen sie da agieren können. Das heißt, da muss ich die Diskussion, was will ich denn an Dichte, an Nutzungen auf der Fläche realisieren, vorher schon überlegen und darüber vorher schon eine Diskussion führen. Also wenn es dann das ist, dann muss ich dafür, wenn ich das in den Bebauungsplan übersetze, nicht nochmal eine frühzeitige Beteiligung machen. So ganz pauschal gesprochen. Und dann, wie gesagt, die klassischen 13er-Verfahren, da würde ich jetzt spontan auch sagen, da braucht man eine frühzeitige Beteiligung erstmal nicht, es sei denn, das besondere Projekt gibt das her, also im B-Plan-Verfahren. Wie gesagt, durch unsere Leitlinien machen wir sowieso eine vorgezogene Beteiligung. Also insofern, ich würde auch davon abraten, das nach irgendeiner starren Checkliste zu machen. Auch gerade kleineren Kommunen, sie haben in der Regel ein gutes Gespür dafür, welches Projekt wie in der Bürgerschaft aufschlägt. Und wenn man schon anfängt zu zweifeln, ob das so gut durchgeht, dann sollte man auf jeden Fall irgendeine Form des frühzeitigen Austauschs mit der Bürgerschaft dann auch angehen, einfach um sich selber abzusichern. Und der Aufwand für das bisschen Austausch ist so viel geringer als den Schaden, den man hinterher hat, wenn es dann drei Schleifen dreht, weil man bestimmte Dinge eben nicht rechtzeitig geklärt hat.
Jetzt hast du gerade erwähnt, dass es für Heidelberg ja die Vorhabenliste im Internet gibt, wo der interessierte Bürger, Bürgerin nachgucken kann. Das ist bei den Kindern und Jugendlichen ja nur bedingt der Fall, dass die in solche Listen gucken. Und es ist lange darum gerungen worden, dass die Kinder- und Jugendbeteiligung ins Baugesetzbuch explizit aufgenommen wird. Jetzt ist der Satz aber wieder gefallen. Und wenn wir jetzt gerade über Demokratie und Bildung geredet haben, ja, wie schätzt Sie beide das denn jetzt ein? Wird diese Zielgruppe jetzt eher wieder geschwächt oder ist es für Sie auch klar, dass das Kinder- und Jugendbeteiligung weiterläuft und Sie entscheiden als Stadtverwaltung, wann sie stattfindet oder nicht?
Also ich muss da vielleicht nochmal korrigieren, weil wir sind ja gerade noch im Gesetzgebungsverfahren. Vom Kabinett beschlossenen Entwurf steht unter Paragraph 3 Absatz 4, auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit jetzt doch wieder drin. Insofern ist das wieder reingesetzt worden. Auch das ist so, also aus meiner Sicht ein zweischneidiges Schwert. Das BauGB ist überfrachtet mit absetzen und Regelungen zu Dingen, die eigentlich schon klar sind, die man aber aus politischen Gründen einfach nochmal reinschreiben will. Und dazu gehört das auch dazu. Ich bin mir natürlich bewusst, dass wenn jetzt in dem neuen Paragraphen nur Öffentlichkeitsbeteiligung drinsteht, dass dann gerne vergessen wird, dass Kinder und Jugendliche auch dazugehören. Das heißt also von der rein juristischen Betrachtungsweise bräuchte man es tatsächlich nicht, weil es einfach zur Öffentlichkeit dazugehört. Aber als politisches Zeichen, und das BauGB wird halt an vielen Stellen noch dafür genutzt, um politische Zeichen zu setzen, ist es schon sehr wichtig. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie man es gestaltet. Wie ich schon eingangs sagte, was für die gesamte Öffentlichkeitsbeteiligung gilt, gilt auch für die spezielle Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Es muss qualitätsvoll, zielgerichtet und zum richtigen Zeitpunkt sein. Und in Heidelberg sind wir da auch ein bisschen in einer ja, vorteilhaften Lage, dass wir auch Grundsätze zur Kinder- und Jugendbeteiligung vom Gemeinderat beschlossen haben.
Wie sieht das im Ruhrgebiet aus, Herr Dr. Jäger?
Ja, also ich glaube, dass Großteile der Jugendlichen ja noch digital affiner sind als ältere Generationen. Also wer da Interesse hat, der ist, also wird wahrscheinlich sehr schnell auf Vorhaben stoßen. Wir haben zum Beispiel auch unser Jahresarbeitsprogramm auch immer online stehen, also dass jeder sehen kann, was passiert. Ich glaube aber, den das so richtig wahrnehme, ist es schon so, dass die sich in erster Linie natürlich wir auch unser Jugendamt mit einbinden schon im Rahmen der Beteiligung und die dann tatsächlich dann auch gezielt dann eher dann in die Grünflächenplanung reingehen mit den Jugendlichen. Also da werden gezielt die Leute aus dem Umfeld angesprochen, da gibt es Postwurfsendungen, extra Aktionen, nochmal macht mit, macht uns Vorschläge, wie sollen wir den Spielplatz ausrüsten oder wie soll er aussehen. Das überlassen wir quasi komplett dem Jugendamt dann in dem Bereich. Wir eigentlich nur die Fläche vorhalten. Und dann aber auch schon vor der Offenlage eben schon in so eine informelle Kinder- und Jugendbeteiligung gehen, aber dann gesteuert über unser Jugendamt und dann auch zielorientiert direkt vor Ort im Quartier.
Ja, man muss fairerweise auch sagen, es ist sehr, sehr schwierig, Kinder und Jugendliche für die Auswirkungen eines Bebauungsplans zu interessieren. Ja? Wenn es nicht gerade ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ist, wo man halt durch den Vorhaben- und Erschließungsplan tatsächlich konkrete Planungen auch liegt. Also wir haben ja auch Schwierigkeiten, unsere eigenen Politiker oder auch der Öffentlichkeit zu erklären, dass so ein blauer Rahmen als Baufenster nicht bedeutet, die ganze Fläche kann 100% überbaut werden, sondern dass das nur der, in Anführungszeichen, Spielraum ist, in dem Gebäude positioniert werden und dass es textliche Festsetzungen gibt, die das dann entsprechend einschränken. Also diese Abstraktheit eines Bebauungsplans widerspricht in der Regel den Kerninteressen von Kindern und Jugendlichen, wo es vor allen Dingen darum geht, was passiert ganz konkret und vor allen Dingen auch kurzfristig, ne? Weil Kinder und Jugendliche wachsen ja schnell raus aus ihren aktuellen Bedürfnissen. Das ist eine Schwierigkeit. Das soll natürlich nicht als Begründung hinzugezogen werden, dass man pauschal sagt, naja, Kinder, Jugendliche brauchen wir Bebauungsplanverfahren nicht, weil interessiert sie sowieso nicht. Umsetzungszeitraum ist so lange, bis dann sind sie schon Erwachsene. Das nicht. Aber das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, auf die man schauen muss, wenn man das Thema Kinder und Jugendliche im Rahmen von Bebauungsplanverfahren sinnvoll und qualitätvoll angehen will.
Fee, an dich gefragt, da du ja die Beteiligerin und Moderatorin von solchen Beteiligungsprozessen mit den Kindern und Jugendlichen machst, wie ist dein Eindruck, was sind das für Themen, die dann ihnen sozusagen vorgesetzt werden oder wo man sie zu einlädt, mitzudiskutieren? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkreter einfach nennen? Ist es immer nur der Spielplatz? Und wie läuft das? Vor allen Dingen, wie wird es angeleitet auch? Sind Schulen mit da drin?
Also da gibt es eine große Bandbreite an Themen. Also natürlich sind das häufig dann Projekte, wo Jugendliche oder auch Kinder in einer gewissen Weise eine direkte Betroffenheit haben oder auch einfach eine räumliche Nähe dann auch da ist zu den Themen oder auch zu den Projekten. Aber das kann sein, dass eben auch in einer Phase Null schon mal frühzeitig in einer Bedarfsanalyse auch die Belange von Kindern und Jugendlichen beispielsweise einbezogen werden. Das kann aber auch ein Bebauungsplan zu einem Kindergarten, zu einer Schule sein. Das kann die konkrete Umgestaltung von Schulhöfen, Spielplätzen, Caterparks oder Ähnlichem sein. Also sind wir wieder eher vielleicht im Freiraum. Das kann der Einbezug bei einem öffentlichen Jugendtreff sein. Eigentlich sind da auch den Handlungsfeldern von Stadtentwicklung keine Grenzen gesetzt, eben auch wie Mobilität oder Ähnliches. Also Fit für die Zukunft gab es auch viele Förderprogramme. um Straßen und Räume eben auch sicherer zu machen für die Kinder. Und methodisch gibt es eine unglaubliche Bandbreite. Also wir haben da einerseits diese sehr projektbezogene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Wir haben aber auch die repräsentative über Schülerparlamente, Jugendparlamente, auch als beratende Gremien der Stadt. Und methodisch, was glaube ich der größte Unterschied ist zu der Öffentlichkeitsbeteiligung, die wir sonst machen, ist eben, dass für die Generationen, die heute Kinder oder Jugendliche sind, dass sie so unglaublich selbstverständlich zwischen analog und digitaler Welt aufwachsen, dass sie das nicht unterscheiden, wo wir methodisch immer noch überlegen, ja, wie machen wir es denn jetzt? Machen wir eine analoge Bürgerversammlung oder haben wir vielleicht auch mal das ein oder andere digitale Element da drin? Für Kinder und Jugendliche ist es total selbstverständlich, dass beides zueinander gehört. Die machen einfach diesen Unterschied nicht. Und da gibt es auch wirklich tolle Methoden wie die Stadtsache-App oder ähnliches, wo man sagen kann, dann macht man halt den Stadtspaziergang, der App gestützt ist, wo das einfach ja ganz frei und unkompliziert ineinander spielt, mal um ein Beispiel jetzt zu nennen. Aber ich fand es jetzt interessant, dass Sie beide gesagt haben, also dieser Satz ist in dieser Erarbeitung der BauGB-Novelle wieder integriert worden, denn wir hatten uns auch nochmal unterschiedlichste Stellungnahmen angeschaut von der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung beispielsweise, aber auch vom Deutschen Bundesjugendring, wo jeweils nochmal wirklich darauf hingewiesen wurde, wie wichtig es eben auch ist, nochmal Beteiligungsformate für Kinder und Jugendliche in den Blick zu nehmen, gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass eben die Bedürfnisse junger Menschen und deren Belange auch in den Planungen zu berücksichtigen sind. Und ich finde, das ist jetzt ein Teilerfolg, vielleicht auch zu sagen, das ist wieder reingerutscht und man muss vielleicht nochmal gucken, steht es an der richtigen Stelle, dass es nicht zu weit abrückt und dann doch wieder in Vergessenheit gerät. Eine letzte Frage vielleicht an Sie beide noch, bevor wir dann auch zum Schluss kommen. Jetzt ganz konkret für Sie im Berufsalltag. Wie bereiten Sie sich denn darauf vor, dass diese Novelle Anfang 27 in Kraft treten soll? Also gibt es da schon erste interne Schritte? Denken Sie auch daran, die Leitlinien zu überarbeiten? Erstellen Sie Priorlisten oder nicht? Wie gehen Sie da vor? Oder sagen Sie, wir warten jetzt erstmal ab, was dann wirklich Ende des Jahres auf dem Papier steht und dann auch 27 sie dann tatsächlich beeinflusst.
Ja, ich würde den Fragenkatalog von Fee gerne noch ergänzen, nämlich inwieweit Sie sich da aufstellen. Also personell heißt das, bilden sich dann bestimmte fachübergreifende Arbeitsgruppen, wo Sie sagen, nee, wir ändern jetzt mal unseren Arbeitsstil, unsere Organisationsform, damit wir diese Belange frühzeitig alle reinnehmen können. Also ist da sowas auch bei Ihnen denkbar oder wird sowas angedacht?
Ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt wirklich sehr, sehr früh noch, ne? Also das wird ja nochmal in den Bundesrat gehen. Ich weiß auch schon, dass die Länder auch schon die ein oder anderen Vorschläge haben, auch unter anderem aufnehmen wollen, was wir auch schon gesagt hatten im Vorfeld über die kommunalen Spitzenverbände. Sehr früh. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir in Bezug auf die frühzeitige Beteiligung ja weiterhin dieses Wahlrecht haben, glaube ich nicht, dass sich bei uns jetzt da viel ändern wird, ne? Es ist ja eine Übergangsnovelle, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Es gibt Randkorrekturen, zum Teil gut, zum Teil schlecht. Aber die große Frage ist natürlich tatsächlich, was passiert, wenn man den Bauturbo evaluiert? Wie geht es dann weiter mit der Bauleitplanung, ne? Habe ich dann noch eine Bauleitplanung, den klassischen Bebauungsplan im Bereich der Innenentwicklung, wie ich ihn bisher kenne? Oder läuft alles nur noch über den Bauturbo und ich mache den Bebauungsplan nur noch im Außenbereich, ne? Das sind, glaube ich, die wirklich spannenden Fragen, aber wo ich dann auch wieder Herrn Plön recht gebe, da wird auch weiterhin die Beteiligung, genau wie beim Bauturbo, eine sehr große Rolle spielen, um einfach solche Vorhaben auch lokal politisch durchzubekommen, dann in den politischen Gremien und eben die Bürgerschaft mitzunehmen.
Also ich kann es voll unterschreiben, so läuft es bei uns auch. Da wird sich jetzt auch nicht viel ändern, einfach weil wir es sowieso schon so wie bisher machen, weil wir den Sinn dahinter auch erkennen. Wir werden vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auf die frühzeitige Beteiligung in einem Bebauungsplanverfahren verzichten können, also auf diesen formellen Anspruch, wenn wir, wie gesagt, beispielsweise vorher einen städtebaulichen Wettbewerb durchgeführt haben, in dessen Rahmen auch eine Beteiligung stattgefunden hat. Also man sagt, das Thema haben wir eigentlich schon viel, viel weiter vorher geklärt. Ich meine, auch Fun Fact am Rande, das war ja mit dem bisherigen BauGB auch möglich, eine frühzeitige Beteiligung durchzuführen, die als solche nach dem BauGB auch gilt, auch wenn es noch keinen Aufstellungsbeschluss gibt. Das wissen nur viele Kommunen nicht. Also auch da hat man sich schon was sparen können, wenn man sowieso schon inhaltlich gearbeitet hat, wenn man das entsprechend kommuniziert und formell korrekt veröffentlicht hat, dann hätte man das sich schon auf die Habenliste schreiben können. Aber sei es drum. Wir wären schlechte Planer, wenn wir das nicht beobachten würden und gleich eins das ableiten, was das für uns in unserer Bearbeitungsweise bedeutet. Auch wenn natürlich der Zeitpunkt jetzt noch wirklich sehr früh ist. Und ich gehe auch davon aus, dass es aus dem politischen Raum nochmal zu Änderungen kommen wird. Und es ist ja schon die große BauGB-Novelle angekündigt. Wenn da mal sozusagen der erste Aufschlag vorliegt, dann werden wir mehr zu tun haben, uns zu überlegen, was bedeutet das für unsere tägliche Arbeit, als das, was jetzt da vorgelegt wurde.
Ich habe allerdings auch schon von anderen Kommunen gehört, dass die jetzt, um eben diesen Zeitraum von 2 Jahren einzuhalten, vom Aufstellungsbeschluss bis zur Bekanntmachung, überlegen, dass sie noch mehr in die Phase Null ziehen, damit sie quasi die 2 Jahre einhalten können, den Aufstellungsbeschluss also zu einem ganz, ganz späten Zeitpunkt erst fassen, um diesen Zeitraum zu bekommen und dadurch eben die Phase Null zu stärken, unter Umständen dann auch dann da die wesentlichen Beteiligungen alle schon durchzuführen, dass man dann wirklich sagen kann, ich rutsche in den 2 Jahren einfach durch, ne? Also ich schaffe in der Phase Null schon so viel Agreement überall, dass ich in 2 Jahren einfach durchrutsche und keine großartigen Stellungnahmen oder Verfahrensverzögerungen mehr zu erwarten habe im förmlichen Verfahren, ne? Vielleicht kann diese Novelle zumindest, auch wenn sie denn so kommt, auch eine Stärkung der Phase 0 bedeuten.
Ja, wobei, also das ist die logische Konsequenz, ne? Also wenn ich verhindern will, dass ich mich ständig rechtfertigen muss, warum mein Bebauungsplanverfahren nach 2 Jahren plus X noch nicht abgeschlossen ist, dann verschiebe ich den offiziellen Start nach hinten. Also dieses Problem haben ja auch die ganzen wissenschaftlichen Einrichtungen, die bisher versucht haben, mal so die Durchschnittsdauer eines Bebauungsplanverfahrens zu ermitteln, weil einfach der Startpunkt von der Kommune zu unterschiedlichen Zeiten gewählt wird. Und wenn ich nicht sozusagen den rechtlichen Vorteil brauche, über einen Aufstellungsbeschluss eine andere Rechtssituation herzustellen, dann werde ich das nach hinten verschieben, so weit wie es geht, einfach um diese Rechtfertigungsschleifen hinten raus nicht zu haben oder erst später zu haben, wenn ich tatsächlich über die 2 Jahre hinauskomme. Also insofern ist das wirklich fraglich, ob dieser 2-Jahres-Hinweis wirklich zur Verschlankung beiträgt und am Ende nicht Fehlanreize schafft. Ich hatte noch vergessen, darauf zu antworten, ob wir intern auch Organisationsstrukturen umstellen, also mit der Novelle sicherlich nicht, aber ich sage mal, zum Bauturbo war klar, dann müssen wir kurzfristige Abstimmungen mit den Fachämtern herbeiführen, da müssen wir grundsätzlich mit den Fachämtern klären, welche Forderungen wir überhaupt im Zuge von Bauturbogenehmigungen weitergeben an die Vorhabenträger und welche vielleicht nicht. Wir arbeiten gerade dran an einem musterstädtebaulichen Vertrag, um dort auch schneller zu sein im Sinne von, wir haben Vertragsbausteine, die sind immer gleich und die, die aufs Vorhaben zutreffen, die werden genommen und die anderen werden draußen gelassen. Das heißt, auch bei dem Vertragsentwurf muss ich mich eigentlich mit den Fachämtern nicht mehr abstimmen, sondern kann da relativ schnell vorangehen. Also das sind normale Prozesse, die dann in der Verwaltung auch aufgestellt werden, sind aber natürlich auch davon abhängig, dass wir genug Personal haben für die Sache und dass wir für die Sache auch die entsprechende Prioritätensetzung von unserer Hausspitze und von der Politik bekommen, um so auch agieren zu können. Und das ist sicherlich in der aktuellen Situation nicht einfach, je nachdem, was mit der großen BauGB-Novelle jetzt noch einhergeht. Was nach außen vielleicht nach Verschlankung und Beschleunigung aussieht, kann durchaus zu einem deutlichen Mehraufwand in der Verwaltung führen, der erstmal abgebildet werden muss.
Eine kleine Nachfrage habe ich, um das richtig zu verstehen. Diese Rechtfertigungsschleife hinten raus. Wem gegenüber müssten sich denn die Kommunen dann rechtfertigen, wenn sie es eben nicht in den 2 Jahren schaffen? Wo geht diese Begründung hin?
Ja, wir müssen
Die
es
ist
öffentlich machen, ne? Warum, was der
im
Grund ist,
Internet
warum wir es
veröffentlicht.
jetzt, ja genau, im Internet veröffentlichen, warum. Und das ist, der Kollege hat es ja gesagt, ne? Ich glaube, in einzelnen Fällen kommt man dann nicht umhin, den Finger auf irgendjemanden zu zeigen, ne? Und das ist eigentlich nicht gut in der konstruktiven Zusammenarbeit.
Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten für diese Übergangsphase an den Gesetzgeber, Gesetzgeberin, was wäre das?
Hört auf die Praktiker, beteiligt ernsthaft die Praktiker bei der Gesetzesnovelle. Wir haben so oft jetzt in der Vergangenheit erlebt, auf Bundes-, aber auch auf Landesebene, dass es für Gesetzesänderungen politische Vorgaben gibt, die kommen irgendwo her und an denen darf nicht gerüttelt werden und der Rest muss sich fügen. Und das ist genau die falsche Vorgehensweise. Es ist okay, wenn man politische Zielsetzungen hat, im Gegenteil ist es sogar sehr gut, aber dann redet doch mit den Praktikern, wie man die möglichst praktikabel erfüllen kann und dann mit den Juristen, wie man das Praktikable in möglichst rechtssichere Paragraphen überführen kann und nicht, Ich habe ein politisches Ziel. Ich frage einen Juristen, welche Paragraphen ich draus mache, und die Praktikerebene kriegt 3 Tage Zeit, meine Stellungnahme abzugeben, aber die liest dann eh keiner mehr.
Danke für deine klaren Worte, Christian Plöth. Herr Jäger.
Ja, wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube auch nicht, dass das Verfahrensrecht selber ist, was verzögert oder in irgendeiner Form Probleme macht, sondern das Problem ist auch das Fachrecht, ne? Es stellt
Ja.
immer höhere Standards auf, egal wo ich mich bewege, ganz unabhängig. Ich will jetzt gar keins rauspicken. Die Standards werden immer höher. Ich muss immer mehr Gutachten einholen. Wenn ich mir Bebauungspläne aus den 90er Jahren angucke, da war es 1, jetzt bin ich bei 11. Und was ich glaube, ich auch ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem ist, ich finde auch die Kompromissfähigkeit lässt immer mehr nach. Das heißt, ich muss mehrere Schleifen ziehen, sogar bei meinen eigenen Fachbehörden, die eben nicht bereit sind, vielleicht einen Kompromiss zu erarbeiten, sondern einfach darauf beharren, dass ihr Belang 1:1 übernommen wird in das Projekt, was dann unter Umständen sogar dazu führen kann, dass ein Projekt scheitert. Und das sind, glaube ich, die beiden Kernpunkte. Das Fachrecht muss auch vereinfacht und verschlankt werden, wenn ich zu einer Verfahrensverzögerung komme. Und grundsätzlich muss auch mehr Kompromissbereitschaft zwischen allen sein. Also alle versuchen ja immer in die Abwägung reinzugrätschen, dass sie als, haben wir jetzt ja auch in der Baugesetzbuch, als vorrangiger Belang zu bewerten ist. Mittlerweile haben wir Tausende von vorrangigen Belangen. Also Leute, lasst uns mal wieder auf einer Ebene sprechen. Das wäre sehr angenehm.
Danke für die klaren Worte. Ja, haben wir irgendwas vergessen, was Ihnen noch wichtig wäre, unterzubringen? Haben wir irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie noch beantworten möchten?
Also mein Eindruck ist, da ist noch viel im Fluss so, aber im Klein-Klein. Also das finde ich einfach sehr bezeichnend, was Christian da gesagt hat, dass wir auf einer anderen Basis so ein Gesetz stricken müssen, weil es jetzt um Umbau geht. Sehr interessant. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie das uns nochmal so erklärt haben.
Dann sagen wir
Gut.
erstmal vielen Dank. Bis
Schöne
bald.
Sommerzeit. Behalten Sie einen
Danke.
kühlen Kopf.
Genau.
Danke ebenso. Tschüss.
Tschüss.